herzlich willkommen hier in der heutigen Podcast-Folge, Teil 2 zum Thema Survival-Modus. Ich hoffe, dass du die Podcast-Folge der letzten Woche bereits gehört hast. Wenn nicht, dann würde ich dich total bitten, diese Podcast-Folge erstmal anzuhören. Bevor du heute diese Podcast-Folge hörst, ich habe nach der letzten Woche so unglaublich viel Feedback bekommen zu dieser letzten Podcast-Folge. Menschen, die mir geschrieben haben, dass sie es ähnlich magisch empfunden haben, so viel Wissen über diese Podcast-Folge, über den eigenen Körper und über Stressbewältigungsstrategien unseres eigenen Körpers zu erfahren. Das heißt, ich war super happy darüber, mein Wissen in der letzten Podcast-Folge so weitergegeben zu haben an euch. Dass es euch inspiriert hat und ihr ganz viel mitnehmen konntet, auch für euren Alltag. Also Momente, Situationen, in denen ihr mir geschrieben habt, dass ihr jetzt nach dieser Podcast-Folge noch viel mehr Bewusstsein für euren eigenen Körper bekommt und für das, was eigentlich im Körper passiert. Und durch genau dieses Bewusstsein natürlich umso mehr die Frage entsteht, ja, was mache ich denn dann damit? Und deswegen sitzen wir heute hier zu Teil 2. Ich würde total gerne, eben weil das Feedback einfach so, so gut war, noch einmal mehr und tiefer auf die Frage eingehen, wie erkenne ich eigentlich, ob ich oder wann ich im Survival-Modus bin? Und ich habe mich heute tatsächlich auch ein bisschen länger auf diese Podcast-Folge vorbereitet, weil ich euch unterschiedliche Ebenen sozusagen mitgeben möchte in dieser Podcast-Folge. Es gibt physische Anzeichen dafür, dass wir im Survival-Modus sind. Es gibt emotionale Anzeichen, es gibt mentale Anzeichen, es gibt sowas wie verhaltenbezogene Anzeichen und es gibt langfristige Anzeichen, die dafür sprechen, dass wir im Survival-Modus gerade gelandet sind mit unserem Nervensystem und unser Körper ganz autonom sehr auf diesen Stress, der in unserem Alltag nun mal existiert, mal mehr, mal weniger, wie unser Körper versucht, damit umzugehen. Und genau darauf möchte ich heute eingehen, also auf diese unterschiedlichen Ebenen einfach, ja, um es noch näher zu holen und noch verständlicher zu machen und dafür zu sorgen, dass du dich selbst, deinen Körper, deinen Geist, deine Seele einfach noch ein Stückchen besser verstehen und deuten kannst. Und dann soll es natürlich aber unbedingt auch um die Frage gehen, was kann ich und was kannst du, was können wir dann tun, wenn wir merken, Mist, ich bin gerade in diesem Survival-Modus oder ich habe einfach gerade eine wahnsinnig stressige Phase oder Zeit in meinem Leben und ich erkenne diese Anzeichen in meinem Körper, in meinem Geist, in meiner Seele und möchte mir aber etwas Gutes tun und möchte versuchen, mich da rauszuholen. Was genau können wir dann tun? Dafür ist diese Podcast-Folge heute da. Beginnen wir also direkt mit der Frage, woran kannst du erkennen, dass du gerade im Survival-Modus bist? Und kurz noch einmal zur Erinnerung vorweg, den Survival-Modus zu erkennen kann manchmal eine Herausforderung sein, da er eben automatisch und meistens unbewusst abläuft. Meistens tritt er ja in der Regel, gerade wenn du die erste Podcast-Folge dazu gehört hast, weißt du das bereits, meistens tritt dieser Survival-Modus ja genau dann auf, wenn unser Gehirn eine Situation als potenziell bedrohlich einstuft. Und das kann ja, wie wir schon wissen, auch sehr subjektiv sein. Und unsere eigenen Vorerfahrungen und Prägungen spielen dabei eine super erhebliche Rolle. Über die physischen Anzeichen von einem Survival-Mode haben wir eigentlich letztendlich in der letzten Podcast-Folge schon gesprochen. Die habe ich da schon thematisiert. Deswegen hier nochmal als Erinnerung, wir haben über den erhöhten Herzschlag gesprochen. Also, dass dein Herz einfach sehr viel schneller schlägt und du dich vielleicht möglicherweise nervös oder angespannt fühlst. Wir haben über die beschleunigte Atmung gesprochen und warum die Atmung eigentlich beschleunigt ist. Wir haben über Muskelanspannung gesprochen. Deine Muskeln spannen sich besonders im Nacken, in den Schultern, auch im Kiefer besonders an und das kann bis hin zu Schmerzen führen. Wir haben über das Schwitzen gesprochen und über die Kälte- oder Hitzewallungen, die dann auftreten können und über Veränderungen im Magen-Darm-Trakt. Vielleicht erinnerst du dich auch. Und hier nochmal die Erinnerung, wenn du die erste Podcast-Folge dazu nicht gehört hast, mach das total gerne. Lass uns jetzt aber noch ein Stück länger auf die emotionalen Anzeichen eingehen. Die haben wir in der letzten Podcast-Folge nicht ganz so ausführlich besprochen und darauf würde ich jetzt heute gerne auch nochmal insbesondere eingehen wollen. Das erste, was ich dir mitgebracht habe als emotionales Anzeichen dafür, dass du im Survival-Modus sein könntest, ist eine überwältigende Angst oder Panik. Also, dass du dich übermäßig ängstlich, besorgt fühlst oder vielleicht sogar kurz vor einer Panikattacke stehst oder tatsächlich eine Panikattacke erleidest. Und diese Ängste können auch sehr subjektiv sein. Das heißt, das, wovor ich Angst habe oder das, woraufhin mein Gehirn eine Situation als gefährlich einstuft, kann ganz anders sein als bei dir, weil meine Erfahrung und meine Prägung ganz anders sein wird als deine. Gefühle von Ohnmacht oder Hilflosigkeit können den Survival-Modus auch auslösen. Wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, die Kontrolle zu verlieren oder irgendeine bestimmte Situation zwischenmenschlich oder auch alleine nicht bewältigen zu können. Reizbarkeit oder Wut kann den Survival-Modus aktivieren. Wenn du beispielsweise total gereizt oder vielleicht sogar aggressiv reagierst, obwohl du von außen vielleicht denkst oder spätestens im Nachhinein denkst, das war jetzt aber ein bisschen übertriebene Wut, die war vielleicht gar nicht so situationsbezogen, die hatte vielleicht gar nicht so einen ersichtlichen Grund, aber in dem Moment akut hat dich etwas wahnsinnig wütend gemacht oder wahnsinnig gereizt. Und das spricht meistens auch dafür, dass du im Survival-Modus bist. Und auf der anderen Seite kann es aber auch im Survival-Modus zu einem Gefühl von Taubheit oder emotionaler Abstumpfung kommen. Also, dass du dich fast wie emotional distanziert fühlst oder wie in so einem Autopilot läufst. Auch das kann dafür sprechen, also wenn du eben nicht besonders emotional, sondern fast ein Stück in Anführungsstrichen zu wenig emotional auf bestimmte Situationen oder Interaktionen reagierst. Das heißt, selbst kleine Aufgaben oder kleine Anforderungen erscheinen dir emotional manchmal überwältigend. Mit so einem Gefühl von, oh, ich kann das einfach gar nicht schaffen, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Mental weiß ich vielleicht, dass diese Situation oder die Aufgabe oder die Anforderung gar nicht mal so riesig ist, aber in dir gibt es so ein Gefühl von Überforderung, was so, ne, sich so überwältigend anfühlt, dass man eben manchmal das Gefühl hat, ich kann das gar nicht schaffen oder ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Und das ist ein weiteres oder kann ein weiteres Indiz sein dafür, dass du im Survival-Modus bist. Mentale Anzeichen, das heißt Dinge, die deine Gedanken beeinflussen oder die gedanklich auftauchen können, sind beispielsweise Konzentrationsschwierigkeiten. Also wenn es dir zum Beispiel schwerfällt, dich zu fokussieren oder dich an bestimmte Dinge zu erinnern, zum Beispiel dich daran zu erinnern, was du gerade noch tun wolltest. Und eben hattest du es noch präsent und jetzt ist es irgendwie schon wieder weggerutscht. Also wenn du merkst, dass es dir einfach schwerfällt, konzentriert bei einer Sache zu sein, kann das ein Anzeichen sein. Negative Gedanken ist ein weiteres mentales Anzeichen, also dass du einen inneren Dialog hast und sehr, vor allen Dingen sehr negativ, sehr selbstkritisch mit dir selber bist, kein gutes Haar an dir lässt, Situationen immer wieder durchdenkst und dich innerlich kritisierst für dein Verhalten, für dein Aussehen, für deine Äußerungen, für deine Bewegung, für kleinste oder größere Dinge, die du getan oder nicht getan hast. Das nächste, was mental auftauchen kann, ist ein Katastrophendenken oder, wie wir häufig sagen, katastrophisieren. Also wenn du dazu neigst, aus bestimmten oder vor bestimmten Situationen das Allerschlimmste zu erwarten und dir bestimmte Szenarien vor allen Dingen negativ ausmalst, kann das ein weiteres Anzeichen dazu sein. Also Katastrophendenken bedeutet, es steht eine bestimmte Situation an und du gehst immer erstmal von dem Schlimmsten aus. Aber was ist, wenn? Und was ist, wenn dies passiert? Und was ist, wenn das passiert? Und was ist, wenn ich das tue oder das nicht tue oder das kann? Oder wenn jemand anderes etwas tut oder nicht tut oder sagt oder nicht sagt? Und es bäumt sich auf in dir und wird wahnsinnig groß und wahnsinnig beängstigend. Und ja, es sind eigentlich eher negative Szenarien, die du dir ausmalst, anstatt vielleicht auch von etwas ganz Positivem auszugehen. Gedankenrasen, sehr passend, und der letzte Punkt zu mentalen Anzeichen. Das heißt, deine Gedanken springen total schnell von einem Thema zum anderen. Es ist wie so eine innere Rastlosigkeit, hat häufig überhaupt keinen klaren, es gibt gar keinen klaren Zusammenhang zu erkennen, aber deine Gedanken können nicht auf einem Thema verweilen und du machst dir in Ruhe Gedanken über etwas, sondern du springst innerlich in Gedanken von einem Thema zum anderen. Als nächstes kommen wir zu den verhaltensbezogenen Anzeichen. Also welches Verhalten könnte darauf hindeuten, dass du dich im Survival-Modus befindest? Zum einen kann es zu Vermeidungsverhalten kommen. Also du vermeidest bestimmte Situationen, Menschen oder Orte, die du irgendwie bewusst oder aber auch unbewusst als bedrohlich empfindest. Situationen, Menschen oder Orte, an denen du dich nicht wohlfühlst, die dich meistens mit irgendeinem bestimmten Gefühl oder mit irgendeiner bestimmten Erinnerung in Verbindung bringen, und du vermeidest diese. Achtung, an dieser Stelle möchte ich unbedingt noch sagen, natürlich sollst du bitte darauf achten, dass du dich möglichst mit Menschen, mit Situationen und Orten umgibst, die dir gut tun, an denen du dich wohl und sicher fühlst. Und natürlich sollst du dich auf gar keinen Fall in Situationen, an Orte oder mit Menschen begeben, an denen du dich eh bedroht oder unwohl oder unsicher oder ängstlich fühlst. Ne? Natürlich bedeutet das das nicht, aber bei Vermeidungsverhalten geht es ja eigentlich meistens darum, dass wir mit diesem Ort, mit dieser Situation, mit diesem Menschen meistens in der Vergangenheit irgendeine unangenehme Erfahrung gemacht haben und meistens diese Situation, dieser Mensch, dieser Ort an und für sich gar nicht wirklich bedrohlich ist, aber du emotional auf diese Kontexte reagierst und ein Gefühl in dir ausgelöst wird, und dieses Gefühl möchtest du lieber vermeiden, bewusst oder unbewusst, anstatt dich wirklich aktiv und bewusst damit auseinanderzusetzen. Als nächstes kann es im Verhalten zu impulsivem Verhalten kommen. Das heißt, du triffst vielleicht häufig ganz impulsive Entscheidungen oder handelst vielleicht sogar manchmal unüberlegt aus einem bestimmten Gefühl heraus. Und auch hier, Achtung, ich liebe unsere Intuition. Und ich möchte hier an dieser Stelle gerne unterscheiden zwischen impulsivem Verhalten oder intuitivem Verhalten. Vielleicht ist das auch nochmal ein gutes Thema für eine neue Podcast-Folge, merke ich gerade. Ich kann mir total gut vorstellen, dass das cool wäre, einfach da nochmal genauer hinzugucken, was eigentlich da genau der Unterschied ist oder welchen Unterschied ich darin sehe. Impulsiv bedeutet, du handelst meistens aus einer Emotion heraus und meistens aus einer, das hängt manchmal mit Vermeidungsverhalten zusammen, meistens aus einer Emotion, die sich nicht besonders angenehm anfühlt. Und meistens geht dieses impulsive Verhalten auch mit Vermeidungsverhalten zusammen. Ja, ich glaube, ich sollte dazu nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen. Ich habe das Gefühl, ich kriege diesen Unterschied jetzt gar nicht so in der Schnelle so auf den Punkt gebracht. Aber ich glaube, das ist nochmal ein wichtiges Thema, wenn du Interesse an so einer Podcast-Folge hast und dich das auch schon mal gefragt hast oder jetzt gerade an der Stelle gerne mehr darüber hören würdest, dann schreib mir super gerne über Instagram @pia_mortimer oder über meine Website www.pia-mortimer.de und lass mich kurz wissen, dass du Lust hast auf so eine Podcast-Folge, denn mein Alltag geht so schnell, es passiert mir leider manchmal, dass mir dann Themen wieder wegrutschen. Und wenn du Lust hast auf so eine Podcast-Folge, dann schreib mir das super gerne jetzt einfach direkt, während du diese Podcast-Folge hier weiterhörst. Der nächste Punkt, den ich dir mitgebracht habe, ist ein Fremdwort, was ich dir erklären werde. Und zwar ist dieses Fremdwort Hypervigilanz. Vielleicht hast du das irgendwo schon mal gehört. Manchmal wird das in Trauma-Kontexten benutzt, dieses Wort, oder kann einem schon mal begegnet sein. Hypervigilanz bedeutet eigentlich eine übermäßige Wachsamkeit. Dass dein System meistens unbewusst immer wieder auf der Suche nach einer potenziellen Gefahr ist. Also du eigentlich im Umkehrschluss immer so eine bestimmte Grundanspannung und vor allen Dingen eine grundsätzliche Wachsamkeit in dir trägst und für, ne, natürlich auch mega viel Energie dafür drauf geht, ohne dass wir das bewusst machen, sondern uns eher auf der anderen Seite manchmal fragen, boah, warum bin ich eigentlich abends immer so erschossen, so erledigt, so erschöpft, warum bin ich im Moment so erschöpft, ne? Es ist wahnsinnig anstrengend für unseren Körper und für unseren Geist, für unsere Seele, diese Hypervigilanz aufrechtzuerhalten. Also immer quasi, ne, die Umgebung abzuscannen oder Personen abzuscannen. Immer mit diesem unbewussten Hintergedanken, ne, bin ich sicher, ist hier alles okay, kann die Stimmung kippen, bin ich möglicherweise in Gefahr, ne, kann hier irgendwas passieren, ist hier irgendwas Bedrohliches da. Das bedeutet Hypervigilanz, und das ist etwas, was Menschen mit traumatischen Erfahrungen sehr, sehr häufig bewegt als Schutzfunktion, ne? Also Menschen, die in ihrer Vergangenheit etwas erlebt haben, was sie massivst erschüttert hat in ihrem Vertrauen, in ihrer Sicherheit zu sich selbst, zu anderen Menschen, zum Leben an und für sich. Ja, die haben meistens die Hypervigilanz als Schutz, ne? Also als unser System möchte sicherstellen, dass wir nicht gleich wieder in einer gefährlichen Situation sind oder in eine gefährliche Interaktion kommen, sondern möchte uns quasi dadurch schützen, indem wir immer wieder abscannen, bin ich sicher oder bin ich nicht sicher, ist das hier safe, kann ich mich entspannen, kann ich loslassen oder muss ich aufpassen, so. Na, das ist etwas, was, ja, wie gesagt, einfach sehr viel Energie kostet und ein guter Schutzimpuls ist, aber und gleichzeitig unbedingt angeschaut werden darf, weil der Zustand in der Hypervigilanz einfach sehr kräftezehrend ist und sich nicht unbedingt leicht und oder nach Lebensfreude anfühlt, denn es schwingt ja immer die Frage mit, bin ich sicher, heißt auch immer wieder ein Gefühl von Unsicherheit. Und das ist nicht schön. Lass uns da mal hingucken, wenn du dich darin wiedererkennst. Der vorletzte verhaltensbezogene, ja, jetzt wollte ich Anzeichen sagen, aber das passt nicht zu der, also nochmal von vorne. Das vorletzte verhaltensbezogene Anzeichen kann eine Flucht- oder Kampfreaktion sein. Das heißt, wenn du reagierst auf Konfrontationen, beispielsweise Konflikte, mit Rückzug, also du ziehst dich in dich zurück, nimmst dich zurück, nimmst dich raus, wirst vielleicht ganz still, ganz in dich gekehrt, oder du reagierst mit aggressivem Verhalten, sprich genau das Umgekehrte, also du gehst nicht in dich, ziehst dich in dich zurück, sondern gehst nach draußen, stellst dich nach draußen, wirkst vielleicht auf andere Menschen wütend oder aggressiv oder ja, eindringlich. Und beides kann für einen aktivierten Überlebensmodus stehen. Der letzte Punkt zum Thema Verhalten ist sozialer Rückzug. Also wenn du bemerkst, dass du dich von anderen zurückziehst oder irgendwie soziale Interaktionen, Treffen mit FreundInnen, mit Familie irgendwie vermeidest oder dich vielleicht sogar noch mit Menschen triffst, aber merkst, dass du dich innerlich total zurückgezogen hast, dass du nicht mehr so viel teilst, dass du der Frage, wie es dir eigentlich wirklich geht, aus dem Wege gehst oder, ne, auch hier wieder Vermeidungsverhalten zeigst, deine Emotionen überspielst oder keine Nähe richtig emotional mehr zulässt, ne? Das spielt da alles mit rein. Langfristige Anzeichen vom Survival-Modus sind natürlich Erschöpfung, also ein einfach anhaltendes Gefühl von Müdigkeit, Erschöpfung selbst, nachdem du was Schönes gemacht hast oder ausreichend Schlaf hattest oder ne, selbst nachdem du eigentlich etwas gemacht hast, was deine Kräfte füllen sollte, fühlst du dich vielleicht manchmal dennoch erschöpft. Es kann immer wieder auch zu Schlafproblemen kommen. Klar, ne, das Nervensystem ist einfach wahnsinnig aktiv und angespannt. Das heißt, es kann dazu kommen, dass du Schwierigkeiten beim Einschlafen hast oder beim Durchschlafen, dass es zu Albträumen kommt. Oder einfach morgens dieses Gefühl von, oh, ich habe irgendwie nicht genug geschlafen, ich bin nicht wirklich erfrischt oder erholt, sondern wach irgendwie schon bedrückt oder erschöpft oder irgendwie neben der Spur auf. Genau, zusammenfassend kann man vielleicht nochmal sagen, ne, der Survival-Modus ist eine Reaktion deines Körpers auf Stress oder auf eine Bedrohung. Und die ist an und für sich total richtig und total überlebensnotwendig. Und gleichzeitig kann es aber eben aufgrund von schwierigen, traumatischen, belastenden, vergangenen Erfahrungen dazu kommen, dass unser System im Hier und Jetzt auf eine eigentlich nicht unbedingt super gefährliche Situation oder bedrohliche Situation oder eben tatsächlich auf viel Stress mit diesem Survival-Modus reagiert. Und wenn du einige dieser Anzeichen bemerkst, kann es super hilfreich sein, Selbstregulationsübungen zu praktizieren oder aber dir professionelle Hilfe zu suchen, um diesen Zustand, in dem du immer wieder bist oder immer wieder gerätst, zu verstehen und besser bewältigen zu können. Es kann sein, dass du dich nur in einigen dieser genannten Symptome sozusagen oder Punkten wiederfindest. Kann sein, dass du dich in vielen wiederfindest. Kann auch sein, dass es nur ausgewählte sind. Aber sobald du das Gefühl hast, es hat einen Effekt auf dein Leben, auf deine Lebenszufriedenheit, auf deine Lebendigkeit, auf dein Gefühl von Glück oder auf deine Beziehung zu dir selber oder zu deinem Partner, zu deiner Partnerin, in Freundschaften, wie auch immer, dann schau dahin, dann schau bitte dahin und ermögliche dir selber, dich besser zu verstehen und einen anderen Umgang mit dir zu finden. Und beispielsweise könnte es in unserer Zusammenarbeit, also wenn du dich an mich mit diesem Thema wenden möchtest, darum gehen, überhaupt erstmal zu gucken, welche Stressoren es in deinem Leben gibt. Was genau dich eigentlich wirklich darin stresst, welche Auswirkungen es auf dein Denken, auf dein Fühlen, auf dein Handeln hat, welche Auswirkungen es auf deine Beziehung zu dir selbst oder zu anderen hat und überhaupt erstmal tief und liebevoll und ganz sanft zu verstehen, was dein Körper, was dein Geist, was deine Seele da eigentlich versucht, wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Denn meine Grundhaltung ist immer, wenn es irgendetwas gibt, was uns belastet oder was vielleicht von außen irgendwie komisch aussieht, vom Verhalten her oder wo wir unsere Gedanken oder Gefühle nicht verstehen, unser Körper, unser Geist, unsere Seele versucht immer, 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 immer ein Gleichgewicht zu finden. Und bei mir geht es immer darum, erstmal Druck rauszunehmen, Stress rauszunehmen. Du darfst immer erstmal mit allem da sein und hast einen so gehaltenen und geschützten Raum bei mir, wo alles gesagt, alles gefühlt, alles durchgedacht, alles Verhalten erlaubt ist, wo du erstmal einfach nur sein darfst und wir ganz liebevoll, ohne zu beurteilen oder zu verurteilen, versuchen zu verstehen, wofür dein Körper, dein Geist und deine Seele versucht, eine Lösung zu finden. Denn, du bist immer unbewusst und bewusst daran interessiert, dass es dir gut geht. Und manchmal schaffen wir es aber nicht an jeder Stelle, dass gesundes Verhalten, gesunde Gefühle, gesunde Gedanken dabei rauskommen, sondern es setzt sich etwas anderes durch. Und dafür dürfen wir es erstmal liebevoll verstehen, um es dann sanft zu verändern. Und das ist in ganz kurzen Worten meine Arbeit. Heißt, solltest du dich an mich wenden wollen, mach das super gerne entweder über Instagram @pia_mortimer oder wie immer über meine Website www.pia-mortimer.de. Schick diese Podcast-Folge super gerne auch Menschen, die du vielleicht in dieser Podcast-Folge wiedergefunden hast. Und wir wollen uns jetzt aber unbedingt, diese Podcast-Folge ist noch nicht zu Ende, obwohl es vielleicht gerade so klingen mag, wir wollen uns total gerne hier noch weiter dem zuwenden. Ich möchte dir noch ein bisschen was mitgeben, was du dann eigentlich tun kannst, wenn du dich in einigen dieser Anzeichen wiedergefunden hast. Das allererste, was du immer sofort kostenlos und egal wo du bist machen kannst, ist tief ein- und noch tiefer wieder auszuatmen. Wenn du schon einige Podcast-Folgen von mir kennst, dann hast du vielleicht davon auch schon mal gehört. Ich empfehle ganz häufig die 4-7-8-Atmung. Das heißt, du atmest auf 4 ein, hältst den Atem auf 7, also 7 Sekunden, ne? 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden halten, 8 Sekunden ausatmen. Dann lässt du den Atem ganz intuitiv, wenn dieser ganz körperliche Impuls kommt, wieder einzuatmen, lässt du die Atmung wieder einströmen und zählst 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7 halten und auf 8 aus, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und das wiederholst du einfach ein paar Mal. Was du unterstützend machen kannst, ist, deine Hand auf deinen Bauch zu legen und zu versuchen, in deine Hand einzuatmen oder in deinen Bauch einzuatmen, sodass sich deine Hand dabei ganz langsam hebt und senkt. Das nächste, was ich dir total gerne ans Herz legen möchte, ist progressive Muskelentspannung. Es gibt auf YouTube und auch auf Spotify ganz viele Anleitungsvideos, Übungen, die du einfach mit praktizieren kannst. Da geht es, ne, letztendlich darum, nacheinander verschiedene Muskelgruppen für 5 Sekunden anzuspannen und dann wieder zu entspannen. Und das macht man meistens von Kopf bis Fuß oder von Fuß bis Kopf, beziehungsweise ne, von Gesichtmimik bis in die Füße runter und geht dadurch durch unterschiedliche Muskelpartien. Und das ist auch eine Übung, die sehr gut auf das Nervensystem wirkt, das heißt eine sehr regulierende Wirkung hat. Und du wirst dich danach sehr, sehr, sehr wahrscheinlich auch schon viel, viel entspannter fühlen. Das nächste, was ich tagtäglich eigentlich tatsächlich sogar mittlerweile mehrfach tue, sind Achtsamkeitsmeditationen. Kannst du dich bequem hinsetzen und dich auf deinen Atem konzentrieren und dabei versuchen, deine Gedanken wie Wolken am Himmel vorbeiziehen zu lassen, ohne dich darauf zu fokussieren, sondern mit deiner Aufmerksamkeit, Achtsamkeit immer wieder auf deinen Atem zurückkommen und dabei deine Atmung einfach beobachten. Das nächste, was ich liebe, was ich tatsächlich auch mehrfach am Tag tue, ganz aktiv, nicht immer in Form von, ich lege mich irgendwo hin oder setze mich meditativ auf mein Kissen oder so, aber mehrfach am Tag mache ich einen Bodyscan. Das heißt, manchmal schließe ich meine Augen, mittlerweile kann ich das aber auch ohne geschlossene Augen, sondern einfach im alltäglichen Leben, immer wieder zwischendurch gehe ich mit meiner Aufmerksamkeit in meinen Körper. Manchmal auch da von Kopf bis Fuß oder von Fuß bis Kopf oder ich gehe in bestimmte Körperregionen und ich konzentriere mich auf bestimmte Körperregionen und spüre einfach mal rein, was ist gerade in meinem Körper los, wo ist es warm, wo ist es kalt, wo ist Anspannung, wo ist Entspannung, ne, wie ist gerade die Energie in diesem Körperbereich und lenke einfach meine Aufmerksamkeit darauf, was ja mir einfach wahnsinnig gut tut und super dabei hilft, sich zu regulieren und einfach sich selbst gut mit in den Alltag oder durch den Alltag zu nehmen. Das nächste, was du tun kannst, ist Visualisierungen zu üben. Das heißt, vielleicht warst du in Meditation schon mal an deinem sicheren Ort oder es gibt einen bestimmten Ort, den du liebst, wo du dich absolut gut und frei oder glücklich fühlst. Ein Ort, den du vielleicht häufiger schon besucht hast oder ein Ort, der dir vielleicht sogar aus deinem Urlaub total im Herzen geblieben ist. Und du kannst dich innerlich immer wieder an diesen Ort wie zurückbeamen, in Anführungsstrichen. Also dir diesen Ort innerlich noch einmal total vorstellen mit jeder Einzelheit. Was hast du gesehen? Was hast du gehört? Was hast du gefühlt? Wie hast du deine Gefühle wahrgenommen? Was hast du auf deiner Haut gespürt? Was hast du gerochen? Ja, also alles nochmal richtig zu durchfühlen, wie du dich damals an diesem Ort gefühlt hast und was ihn so besonders für dich gemacht hat. Und diesen Ort kannst du dir so detailliert wie irgendwie möglich vorstellen. Also ne, mit allen Farben, allen Gerüchen, allen Geräuschen, allen Gefühlen. Mit allem, was damals dazugehört hat. Der nächste Punkt, wahnsinnig wichtig, auch ein wahnsinnig wichtiger Punkt in meiner Arbeit, egal mit welchem Thema Menschen zu mir kommen, ist das Selbstmitgefühl. Dass du lernst, ganz liebevoll auf dich zu schauen, die innere Kritikerin, den inneren Kritiker als Anteil, den wir wahrscheinlich alle in uns tragen, einem Platz zu geben, aber eben nicht mehr das Mikrofon. Dieser Kritiker oder die Kritikerin, die gehört leider meistens zu uns aus bestimmten Gründen, was hier zu weit führen würde, noch genauer auszuformulieren. Aber es geht darum, mit dir selbst in einem mitfühlenden Ton zu sprechen, so wie du mit einem guten Freund oder einer guten Freundin sprechen würdest. Dir selbst positive und beruhigende Dinge zu sagen, wie zum Beispiel, es ist okay, dass ich mich so fühle, ich bin sicher und ich kann das schaffen. Körperliche Bewegung ist der vorletzte Punkt, den ich dir mitgebracht habe. Also alles, was irgendwie körperlich in Bewegung kommen kann, durch Schütteln, durch Tanzen, durch Dehnen, durch Yoga, durch was auch immer dir gut tut, ein Spaziergang, alles, was irgendwie mit Bewegung zu tun hat, dient deinem Körper und deinem Nervensystem dabei, sich wieder regulieren zu können. Also du kannst leichte Dehnungsübungen machen, spazieren gehen, um deinen Körper zu aktivieren und Spannung richtig abzubauen. Schon ein paar Minuten können tatsächlich einen total großen Unterschied in deinem Leben machen, in deinem Alltag machen. Das Letzte, was ich mitgebracht habe für dich, ist die Selbstreflexion. Auch ein wahnsinnig wichtiger Punkt, natürlich kannst du dir vorstellen, in meiner therapeutischen Praxis, sowohl in Einzelsitzungen, Einzelcoachings, Einzeltherapien, als auch in paartherapeutischen Sitzungen geht es immer und immer wieder darum, sich selbst wirklich tief und fein wahrzunehmen, mehr Bewusstsein für die eigenen Gedanken und die eigenen Gefühle zu haben. Wenn du gerade nicht bei mir bist in der Beratung oder in Therapie, dann kann dir vielleicht auch ein Tagebuch dabei helfen, dich selbst zu sortieren oder dich selbst zu reflektieren vor allen Dingen. Und es kann dir helfen, einfach deine Emotionen zu ordnen, besser zu verstehen und zu verstehen, was dich in diesen Survival-Modus versetzt hat und was dir gegebenenfalls helfen kann. Und jetzt hoffe ich natürlich wie immer, dass dir diese Podcast-Folge weitergeholfen hat, dass sie dir gut getan hat, dass sie dir mehr Wissen gegeben hat oder auch ganz praktische Dinge, die du für dich tun kannst. Lass mir super, super, super gerne deine Gedanken, deine Gefühle, dein Feedback da über diese Podcast-Folge und melde dich super gerne, wenn ich auch für dich was tun kann.